Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie. Ich weiß nicht, irgendwie ist das Singen jetzt aus mir raus. Es ist vorbei.
Oh, aber dieses vorbei. Kurzes, ja, kurzes ich hab, Shaken gerade.
Habe ich mich geshaked?
Ja, dein Kopf ging so.
Oh. Ja, ich habe wahrscheinlich in meinem Kopf gesungen, aber es kam nicht mehr aus meinem Munde.
Okay, dafür kommt jetzt das Quiz aus meinem Munde.
Wunderschön.
C wie Cornish.
Ich weiß nicht, wie, du hast mich so angeguckt, als würdest du eine Reaktion erwarten, aber ich war nicht ready.
In den 1940er Jahren fing er an, seine ersten Kurzgeschichten zu schreiben. 7 Kurzgeschichten aus dem Band Nine Stories konnte er in The New Yorker herausbringen. Nine Stories gehört heute zu den erfolgreichsten amerikanischen Kurzgeschichten. Obwohl er nur einen einzigen Roman veröffentlichte, zählt er weltweit zu den meistgelesenen amerikanischen Autoren. Und das, obwohl dieser eine Roman in einigen angelsächsischen Ländern aufgrund der drastischen Ausdrücke erst einmal verboten wurde. In Klammern 255 mal Goddamn und 44 mal.
Ach so, das steht da wirklich. Du
das hast steht
es,
da.
Ah, witzig.
F. Punkt, Punkt, Punkt.
Zika. Nee. Ich dachte, du Zika? Sternchen. Zika. Ich dachte, du Sternchens, das U.
Und ach so. Okay, F Sternchen Zika, ja.
Ja.
10 Jahre arbeitete unser gesuchter Autor an dem Buch, das erst verhalten aufgenommen wurde, später aber zum Kultbuch avancierte. Von 1953 bis zu seinem Tod im Jahre 2010 lebte er völlig zurückgezogen in einem einsamen Haus in Cornish im amerikanischen Bundesstaat New Hampshire. Seit dem Jahre 1965 gab es von ihm keine Veröffentlichung mehr, auch verbot er gerichtlich mögliche Nachdrucke seiner Werke. Wen meinen wir?
Wen meinen wir? Wenn ich das jetzt nicht wüsste, hätte ich mich sehr schlecht auf diese heutige Folge. Ich vergesse mal, dass wir ja den Titel schon und die Beschreibung. Ja. Es geht um Jerome David Salinger.
Richtig.
JD.
JD in the house. Zweitens, wie heißt der Roman?
Der Finger im Roggen.
Richtig. Drittens, welcher spätere deutsche Nobelpreisträger übersetzte zusammen mit seiner Frau einige seiner Erzählungen ins Deutsche?
Heinrich und ich weiß nicht mehr, wie die Frau heißt, Böll.
Was ist denn mit dir los?
Ich habe mich vorbereitet auf die Folge.
Wow!
Und das war so ein Fun Fact. Fun Fact.
Ein Fuff.
Ja. Ja, nee. Okay. Okay, ist das eigentlich leer?
Möchtest du noch das eine oder was?
Ja.
Hier ist noch ein Hitchi.
Okay. Wir machen ja keine Werbung.
Kein ein Hit an Süßigkeiten ist noch drin.
Dann kannst du das. Dankeschön. Fang du mal an, während ich esse. Mal wieder.
Okay, also wir reden heute über Der Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Und du hattest das jetzt auch zum zweiten Mal gelesen, ne?
Ich weiß nicht, ob ich es das erste Mal durchgelesen habe, aber ja.
Ja, okay. Weil ich habe es auch zum zweiten Mal gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ich habe das, glaube ich, das erste Mal, es ist noch gar nicht so enorm lange her, also schon ein paar Jahre, aber ich glaube, es war 2019 habe ich das erste Mal gelesen. Mhm. Und jetzt nochmal das zweite Mal. Und ich hatte das Gefühl, ich erinnere mich irgendwie an gar nichts mehr. Oder? Also
ich bin auch ehrlich, ich habe nicht so viele Notizen zu dem, ich habe keine Notizen zu dem Inhalt gemacht. Ich wollte nicht so wenig, aber ich habe gar keine.
Ja.
Und ich werde wahrscheinlich auch die Hälfte wieder vergessen.
Aber ich fand das total krass, weil ich habe das Buch ganz anders wahrgenommen auch. Also oder mich ganz anders an auch dieses Grundgefühl erinnert.
Das
also,
kann ich jetzt nicht sagen.
Irgendwie habe ich halt, also ich dachte irgendwie, es wäre viel, ich fand es jetzt beim zweiten Mal sehr deprimierend eigentlich.
Extrem.
Und beim ersten Mal, also vielleicht habe ich das auch verdrängt.
Ja.
Aber beim ersten Mal dachte ich, also so in meiner Erinnerung war es eigentlich so ein Buch, was schon Tiefe hat, aber irgendwie trotzdem so locker leichter ist. So mehr.
Ich fand das gar nicht locker leicht.
Nein, mehr Humor irgendwie. Also mehr, weiß ich nicht.
Ich weiß, was du meinst, aber nee, ich fand das
ja, ja.
unglaublich anstrengend, weil weiß ich nicht, diese, so wie es geschrieben ist, ist ja quasi, wie er denkt fast.
Mhm, ja.
Und das hat mich so angeschränkt, deswegen habe ich auch so lange gebraucht.
Ah, okay.
Das war für mich gut. so, du hast so eine Seite gelesen und dachtest so, boah, ich brauche mal kurz eine Pause. Gut.
Aber das, ich glaube, das fand ich okay, weil daran konnte ich mich noch erinnern. Weil ich weiß nämlich, dass ich immer gedacht habe, als ich hier Faserland von Christian Krach gelesen habe, dass ich da dachte, boah, das ist heftig ähnlich vom Stil wie Salinger. Und deswegen, daran konnte ich mich irgendwie noch dran erinnern, deswegen konnte ich mich da, glaube ich, ganz gut drauf einstellen. Aber ich fand es halt einfach wirklich, mich hat es zwischenzeitlich so runtergezogen, weil er auch so
in die Depression fällt.
Genau, ja. Wollen wir erstmal so ein bisschen zum
über Salinger vielleicht erstmal, oder?
Ja, okay, können wir auch machen.
Weil,
ja.
Ja. Salinger, wie ich schon gesagt hatte, Jerome David, ist am 1. Januar 1919 in New York geboren und am 27. Januar 2010 in Cornish gestorben. Und ich finde es immer noch faszinierend, in meinem Kopf, Klassiker, in meinem Kopf sind das so Autoren, die so ewig, also die haben nicht zu der Zeit gelebt, zu der ich schon lebe.
Ja, ja, weißt genau.
Das ergibt keinen Sinn.
Für mich auch nicht. Besonders bei ihm irgendwie.
Ja.
Also weil alle Fotografien, die du siehst, sind ja auch irgendwie so von der Zeit, wo er aktiv geschrieben hat.
Ja, deswegen, genau.
Ich meinte auch eben vor der Folge, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, meinte ich auch zu Angelina so, ja, irgendwie für mich ist Salinger immer jung.
Ja.
Also weil man kennt den irgendwie nur als diesen jungen Mann, finde ich. Also man hat nur dieses Bild vor Augen und die sind ja alle schwarz-weiß und irgendwie denkt man dann direkt.
Der wäre so, weiß ich nicht, 18.
Nein, das jetzt vielleicht nicht.
Aber, der ist 1919. Also 1860 oder so wäre jetzt auch nicht.
Ja, also ich meine, vom Schreibstil und von den Themen und so passt es ja dann schon voll. Wieder, ne? Aber irgendwie kann ich das voll nachvollziehen.
Also der hat nicht gelebt, während ich gelebt habe. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Kann nicht sein. Das ist
kann
nicht
2010. Wie alt war ich da? 16. What? Ich war 16.
Da hätte man das ja schon bewusst wahrnehmen können.
Ne? Ja, habe ich nicht.
Habe ich auch nicht. Krass.
Ja, ich war noch 16, krass. Oder? Ja. Ich dachte kurz, ich verrechne mich. 2016. ja, krass. Ja, sein Vater ist Salinger. Und habe ich gerade schon zwischendurch gedroppt den Fact. Der war vorher Rabbi?
Ich glaube, Rabbi ist, glaube ich, die Kurzform von Rabbiner, oder?
Und hat dann koscheren Käse verkauft. fand ich irgendwie cute. Seine Mutter ist Marie, also geborene Marie Jillich. Ist witzig, habe ich auch gesagt, dass sie schottisch-deutsche, irische Wurzeln hat. Und hat sich dann, als sie JDs.
JD, das hört sich irgendwie sowas so
jung an. Ja. Vater geheiratet hat, zu Maria umändern lassen, ihren Vornamen. Sie hat sich umändern lassen, das ist richtig guter deutscher Satz. Und hieß dann Miriam Salinger. Und er hatte eine Schwester, die Doris. Die ist 2001 gestorben, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe in meiner Recherche. Guck mal, ich habe irgendwie so Facts in meinem Kopf gespeichert. Die habe ich gar nicht notiert, aber ich habe es gespeichert.
Wow.
Ja, hast du noch irgendwas?
Ach so, ich habe noch kurz was zu dieser Beziehung, die Salinger wohl sehr geprägt hat, weil da habe ich vor ein paar Jahren auch ein Buch zugelesen, was ich sehr gut fand. Das hieß Una, ja, ne? Una, ich habe es eben schon gefragt. Una und Salinger von Frederick Bate. Keine Ahnung, ich lasse es einfach. Mann. Ich lasse es einfach lieber. Una und Salinger. Und da geht es halt um die kurze Beziehung 1941.
Una und Salinger? Achso, um
Una und Salinger.
Ich dachte gerade,
genau.
Die waren ja doch nicht verheiratet. Nein.
Die kurze Beziehung, die er mit Una O'Neill hatte. Und Una O'Neill finde ich eigentlich, also ich fand es da total interessant, wie so prominente Sachen zusammenhängen.
Ja.
Weil Una O'Neill ist die Tochter von Eugene O'Neill und das ist ein Literaturnobelpreisträger, ein sehr, sehr erfolgreicher Dramatiker scheinbar. Ich habe nämlich gelesen, dass er neben Robert Frost die einzige Person ist, die 4 Pulitzer-Preise bekommen hat. Und was dann auch sehr überraschend war, dass Una O'Neill, die ich glaube so ungefähr so alt war wie Salinger, ihn verlassen hat für Charlie Chaplin. Der, wie viele Jahre, weiß ich nicht, es waren 36 oder sowas.
Ja, haben wir gerade ausgerechnet.
Mhm.
36 Jahre älter.
Genau, 36 Jahre älter war als sie. Für den hat sie Salinger verlassen und mit dem war sie dann auch echt lange zusammen.
Ja, warte, was habe ich denn gelesen vorhin? Das genau, habe ich jetzt leider nicht mehr offen.
Die hatten auch 8 Kinder zusammen. Und in dem, um die Beziehung geht es halt auch in diesem Buch, was ich damals gelesen habe. Und viel halt um das Kennenlernen von Salinger und Una und dann halt dieses, wie Salinger damit umgeht, als sie da mit Charlie Chaplin zusammen ist. Und ich hatte jetzt eben noch mal was gelesen, dass Salinger wohl auch immer wieder schlecht über diese Beziehung gesprochen hat und scheinbar wirklich auch lang dann nicht darüber weggekommen ist. Also er wurde immer, sie wurde als seine große Liebe bezeichnet.
Wann war das mit den beiden?
Also Salinger und 1941.
Waren die zusammen oder war das vorbei?
Waren die zusammen.
Die waren ja nur kurz, ne?
Mm, die waren sehr kurz, glaube ich, nicht zusammen.
Ja.
Und dann ist ja mit Charlie Chaplin.
Ja, warte, das kann ich jetzt aber sagen. Also der hatte ja, also Charlie Chaplin hatte ja 4 Ehefrauen. Der war von 43, also 1943 bis 1977 mit Una zusammen.
Ja, okay. Mhm. Ja. Ich meine, 8 Kinder, das ist ja auch eine lange Zeit. Ne? Ja. Finde ich aber irgendwie einfach interessant, dieses. Und du hattest irgendwie gesagt, dass eine der Kinder.
Ja, oder?
Ich hatte auch sowas im Kopf bei Game of Thrones oder sowas mitspielt. Ja. Ich habe es aber auch nicht mehr gefunden, aber ich hatte das auch irgendwann mal gelesen, meine ich. Also keine Gewähr gerade, dass wir nicht total was verwechseln, aber irgendwie habe ich es im Kopf gehabt, ja. Ja, und dann was halt wirklich wichtig war dieses, dass er dann 1951 den Fänger im Roggen rausgebracht hat.
Und das ist sein einziger Roman.
Das ist sein einziger Roman, genau. Und dass er dann ab 1965 war es ja dann, glaube ich, wo er dann...
Stand das nicht gerade auf der Quizkarte?
Ich glaube, es stand auf der Quizkarte.
Ja, ich habe nämlich nur 60er aufgeschrieben, hat er sich zurückgezogen. Ja.
Gab es keine Veröffentlichung mehr, genau. Also hat dann danach wirklich auch so ein ruhiges, zurückgezogenes Leben geführt. Und deswegen vielleicht auch diese Wahrnehmung als von ihm, als nur junger Typ. Ich dachte auch ganz lange irgendwie, bevor ich irgendwie wusste, was es noch von ihm gab, also diese Kurzgeschichten, dachte ich, glaube ich, auch ganz, ganz lange, er hätte wirklich nur dieses eine geschrieben. Mhm. So wie Harper Lee zum Beispiel, weißt du? Wirklich das dann ein Roman und das war es dann. So One-Hit-Wonder-mäßig. Ich meine, ist es ja so ein bisschen, wenn du halt nur von den Romanen ausgehst, aber er hat ja trotzdem auch andere Dinge geschrieben und veröffentlicht.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ich habe auch noch ein bisschen was zu seinem Leben gelesen, dass der in der Army war und ach dann so, war genau. Er auch in Europa.
Ja, in Paris hat er Hemingway getroffen.
Natürlich.
Hemingway fand ihn ganz toll.
Natürlich.
Das kam, glaube ich, auch bei dem Una und Salinger vor. Also woran ich mich nur so erinnere, wie gesagt, das ist wirklich auch schon länger her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber es war sehr interessant.
Ich erinnere mich, dass du das davon erzählt hast, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah oder so.
Ich glaube, ich habe das damals, also ich habe das damals auch, ich habe das nicht, das Buch, deswegen, sonst hätte ich es ja vielleicht nochmal lesen können.
Ah.
Aber ich habe damals nämlich schon gedacht, boah, wir müssen mal eine Salinger-Folge machen und das ist jetzt auch schon wieder.
Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, ja.
Ja.
Ja. Und wusstest du, dass Salinger sogar gut Deutsch sprach?
Nö, das wusste ich nicht, denke, aber macht ja vielleicht
durch
seine
Mutter,
ne?
Ja.
Ja. Das macht ja Sinn. Und ich glaube, er war ja auch im Krieg in Deutschland stationiert zwischenzeitlich.
Irgendwas war, dass du irgendwie im KZ-Außenlager Kaufring 4 oder so.
Ja, kurz, irgendwas habe ich auch gelesen, kurz bevor er, bevor das... nicht geschlossen, du weißt, was ich meine. Befreit. Heißt das befreit?
Ja, ja, die Befreiten.
Ja.
Das kommt, ja, ja, ja. Mhm, ja.
Ja.
Ich habe gerade versucht, die Stelle zu finden, wo ich das gelesen hätte, aber ja, also der war natürlich auch in psychotherapeutischer Behandlung und so wegen des Kriegs und alles, was er da.
Ja, gut.
Ja.
Okay, ja, wollen wir dann zu Fänger im Roggen oder hast du noch was gefunden?
Nee, ich habe nur gerade ein Zitat von ihm gefunden, weil ich habe halt nach dem Wort Krieg gesucht und seine Tochter hat einen Ausspruch wohl veröffentlicht. Ich lese es jetzt nur auf Deutsch und nicht auf Englisch vor. Du bekommst nie wirklich den Geruch von brennendem Fleisch aus deiner Nase, egal wie lange du lebst.
Mhm.
Also scheinbar hat er da einiges erlebt. Ja, zum Buch.
Zum Buch.
Zum Buch. Das Buch. Der Titel. Wollen wir kurz.
Möchtest du das anspielen hier?
Ich möchte, dass du das anspielst. Und dann werden wir sagen, was es ist. Und,
einen Moment, hallo, warum geht das jetzt hier nicht? Einen Moment.
Nicht gut vorbereitet, jetzt, die
doch,
Technik.
Ich bin total gut vorbereitet.
Okay, warte, ich guck kurz. Wir nehmen noch auf. Okay, ich hatte gerade kurz Sorge. Okay, los.
Das war, ich wollte eigentlich genau dann Pause machen, wenn das... Ich habe es nicht von mir gekriegt.
Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Wir machen mal kurz Pause, weil es hat nämlich gar keinen Ausschlag gegeben.
Okay,
Pause, wir sind gleich wieder für Sie da. So, okay, man hört alles.
Wunderschöner Song.
Genau, der Titel, nicht das, also doch, der Song auch, aber der Titel, Der Fänger im Roggen, geht zurück auf ein Gedicht, Coming Through the Rye, von dem schottischen Lyriker. Was habe ich denn vorhin gesagt? Ich habe ja auch Lyriker.
Lyriker.
Ich weiß nicht, warum ich es... Robert Burns. Und ja, das war das Gedicht. Das kommt auch in dem Roman kurz vor.
Mhm. An mehreren Stellen tatsächlich auch. Ne? Also ich glaube an zwei Stellen oder so.
Ich erinnere mich nur an die Stelle, wo der das mit seiner...
Ich glaube, der hat irgendwann am Anfang, also schon vorher einmal erzählt.
Stimmt,
das.
Irgendwo relativ ganz am Anfang. Ganz am Anfang.
Da spielt er da schon drauf an und dann
Kapitel
kommt das am Ende nochmal.
Kapitel 2-3 oder so schon.
Ich würde sagen, Zeile 5.
Nee, aber ich wollte schon nochmal die
ja.
Frühheit. Ja, stimmt, Frühheit. Mhm.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also, der Roman geht um...
Holden Caulfield.
Ich wollte gerade sagen, wie war denn der Nachname? Ich habe mir nur Holden gemerkt, ohne Notizen. Ich bin ohne Notizen aufgeschmissen. Und
Er erzählt.
Der ist Ich-Erzähler und erzählt halt so von einem Wochenende quasi.
Mhm.
Samstag, Sonntag, Montag, ne?
Mhm.
Nicht Freitag, Samstag. Ja, Samstag, Sonntag, Montag. Und guckst du gerade...
Nee,
ob du das Wochenende oder hast du
alles gut.
Anselig Duss. Was wollte ich denn jetzt sagen? Also der ist quasi, wir fangen an und wissen, der ist von seiner Schule geflogen. Der ist auf so einem, ist das ein privates Internat-mäßiges
für
Rich Kids. Und ist geflogen, weil er halt einfach faul
war. Genau, weil er
nicht
paar,
die Noten
nicht
hat.
Ja.
Ja.
Und man erfährt eigentlich auch ziemlich zum Anfang schon, dass er, dass das nicht die erste Schule von der er geflogen ist. Und dann ist auch an dem, wo er dann anfängt, das zu erzählen, geht er ja dann irgendwie zurück ins Internat, weil eigentlich kommt er gerade von so einem Fechtwettbewerb.
Ah ja,
und dann erzählt er
ja
auch gerade, dass er in der U-Bahn die ganze Ausrüstung vergessen hat und deswegen waren alle sauer auf ihn. Und er, also sie konnten gar nicht an diesem Wettbewerb dann wegen ihm teilnehmen.
Ja.
Und dann kommt er erst zurück und geht noch zu so einem Spiel.
Fußball?
Fußballspiel, genau.
Ganz wichtig. Das Wichtigste. Die wichtigste Szene und dann geht er. Er guckt sich das Fußballspiel
dann,
nicht mal an, verstehe ich nicht.
Genau. Und dann geht er irgendwie auf sein Zimmer und dann lernt man auch so ein bisschen. Also es ist wirklich so ein...
Es ist so
ein Gedankenstrom sozusagen.
Extremer Gedanken. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch so ein bisschen Probleme, weil Gedankenstrom okay, aber... Meine Güte, springen seine Gedanken.
Ja, gut, aber das
also
ist.
Also schon
dann, ne?
Linear irgendwie, aber.
Ja, die Geschichte war ja schon so ein bisschen chronologisch,
ja.
Ne? Also er erzählt ja eigentlich einfach.
Was der auch erzählt, immer.
Ja, gut.
Zum Beispiel, was ich ganz anstrengend fand, was ich ganz eklig fand, zum Beispiel.
Ja.
Ist relativ am Anfang diese Szene in seinem Zimmer mit dem.
Ja,
mit dem Typen, der da eigentlich nebenan quasi das Zimmer hat, der dann da hinkommt.
Das Bad, ne?
Genau. Der kommt dann rüber in das Zimmer und dann unterhalten die sich irgendwie, aber auch so ganz anstrengend, weil eigentlich hat der gar keinen Bock, sich mit dem zu unterhalten, weil der gerade irgendwas lesen möchte, was er da hat. Und dann fängt dieser Typ an, seine Fingernägel zu schneiden. Ich kann das ja nicht, ne? Ich habe ja damit so unglaublich Probleme. Mir ist schlecht geworden. Ich habe Gänsehaut bekommen und so und auch einfach wie dieses irgendwie, die unterhalten sich und dann erzählt er halt so, der hat so ganz eklige Zähne, moosige Zähne und so, aber dann muss er sich da, dann schneidet er sich da die Fingernägel, weil die sind sauber und dann kommt der andere Mitbewohner, genau so habe ich mich gefühlt, wie ich das gerade wiedergebe, dann kommt der Mitbewohner von ihm, weil der teilt sich ja das Zimmer und sagt so, war der andere da schon weg? Nee, der war noch da, oder? Das weiß ich schon gar nicht, ist jetzt auch irrelevant.
Mhm.
Und sagt dann so, ja, kannst du mir die Jacke leihen, weil er hat ein
Date.
Ich wollte Rendezvous sagen.
Rendezvous,
aber okay.
Er hat ein Rendezvous.
Und dann gehen die da in das Badezimmer. Aber ich war ganz verwirrt, weil die hatten doch ein Badezimmer zwischen den Dings, aber die gehen in ein anderes Badezimmer, wo so 10 Waschbecken nebeneinander sind.
Ja, vielleicht haben die nur auf dem Zimmer die Dusche und die Toilette oder so und die Waschbecken, so Waschräume.
Ah, okay.
Weißt du, ich glaube, das gibt's doch. Also in manchen so alten Internaten gab es doch manchmal nur diese, kennst du nicht aus so Filmen?
Ja, ja, wo die nur
diese
so
Waschbecken waren, vielleicht.
Vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Und da rasiert sich der ein und dann erzählt er halt, dass er das Rendezvous mit einer hat, die der
Holden?
Ich weiß nicht, ich habe Holden im Kopf, aber Holden ist doch auch irgendeine Figur von irgendeiner anderen Serie oder so.
Mhm.
Und deswegen denke ich, man, das kann ja nicht Holden sein.
Das ist Holden.
Aber von welcher Serie?
Ich habe keine Ahnung, aber ja.
Ja, auf jeden Fall erzählt er dann, dass er das Rendezvous mit einer Freundin oder Nachbarin von Holden hat. Und dann ist Holden ganz so, oh, sie ist da, oh, dann sollte ich aber Hallo sagen. Aber nee, wieso, ich traue mich quasi mäßig nicht so richtig so. Und es war, ich dachte die ganze Zeit so, boah, ist das anstrengend. Dann erzählt er, ja, wir haben dann Dame gespielt, aber die hat ihre Damen da immer da. Vielleicht sollte ich ihr Hallo sagen. So hat sich das für mich angefühlt. Deswegen war es so anstrengend für mich, das zu lesen.
Was ich halt von Anfang an auch sehr beschreiben fand, was sich so voll durchzieht, dieses, ich finde, man weiß nie, was seine Meinung ist.
Ja.
Also eigentlich.
Der ist sehr ambivalent.
Genau, weil er auch einfach, so. Also ich meine, das ist, zeigt ja auch seinen Gemütszustand sehr gut. Dieses, er beschreibt irgendwie eine Emotion und dann sagt er wieder, boah, das macht mich fertig. Auf Deutsch hieß es ja ganz oft dieses, boah, das macht mich fertig.
Ja.
Und das fand ich halt so, das hat mich so runtergezogen, weil das ständig kam. Du denkst so, okay, jetzt kommt eine Situation, da ist er irgendwie drin und alles ist gut. Und dann kam dieses, ja, wie sie das gesagt hat, macht mich total fertig.
Ja.
Und halt so wirklich,
ja,
als
auch,
würde er so erschöpft werden von diesen ganzen Dingen.
Vielleicht war auch diese Erschöpfung, die mich dann nicht so. Ich habe am Anfang ist er ja auch bei diesem Lehrer.
Genau, er geht
Geschichte
dann nochmal.
Geschichte oder Englisch oder irgendwas. Einer von, der ist ja bei zwei.
Ja.
Einer war Geschichte und einer Englisch, glaube ich.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, weil der erste Lehrer ist der noch von dem Internat.
Genau.
Und der, wo er später ist, ist ja ein ehemaliger Lehrer.
Oh, es ist gar kein Fußballspiel. Es ist ein American Football-Spiel. Jetzt bin ich enttäuscht.
Ich dachte es okay, wenn sie das so mit überzeugen, weil ich war mir jetzt überhaupt nicht sicher. Ich dachte so, was, Fußball? Ich habe keine Ahnung.
Wieso habe ich das denn? Wahrscheinlich habe ich das einfach abgespeichert, weil ich möchte.
Ja.
Ja.
Oder vielleicht war in der Übersetzung, stand auch Fußball. Wegen
ich habe ein anderes.
Weißt du?
Ja, kannst, das ist ja ist eigentlich ganz weit vorne, also erste Seite oder so.
Naja, ist ja auch eigentlich.
Ich habe auch eine andere Ausgabe als du, fällt mir gerade auf.
Du hast diese.
Diese ganz flache.
Ich weiß welche.
Aber bei dir ist bestimmt auch Zusatzmaterial drin, oder?
Nee.
Krass. Ja, mein. Okay, wo waren wir? Genau, guck mal, so war es auch in meinem Kopf. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich herausfinde, was.
Wir waren bei dem
Geschichtslehrer.
Als er bei dem Lehrer ist.
Das ist der erste, ist ein Geschichtslehrer auf dem Internat. Und dann ist er da und dann war der Geschichtslehrer ja auch krank und das nimmt ihn ja auch so ganz komisch mit.
Ich
so nicht so mit. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass er Mitgefühl hat, so von wegen, oh, du bist krank, so wie man das so hat, sondern irgendwie
sondern
so.
Sondern irgendwie ist er so dem allen so überdrüssig.
Genau.
Und gar nicht aus so einer genervten Perspektive, sondern so, dass er es einfach alles irgendwie nicht erträgt, habe ich das Gefühl. Und das fand ich sehr schlimm, weil auch gerade beim Lehrer, da dachte ich so, okay, es wirkt ja erst so, als ob er voll gerne zu dem gehen würde.
Ja.
Und dann gleichzeitig, finde ich, bei jeder Person, die aufkam, bei allen Personen, bis auf später bei seiner Schwester, finde ich, aber bei allen Personen war das ja dieses, dann trifft er sich irgendwie, dann hat er Lust, dann sagt er, ist ein Hammer-Typ oder sowas und dann aber dieses, ja eigentlich hat es ihn auch voll angestrengt und ich fand das super, wirklich auch, das hat mich sehr runtergezogen irgendwie, aber ich finde, das ist ja auch eine gute Darstellung von dieser psychischen Überlastung irgendwie.
Genau.
Ja.
Ha. Genau, dann ist der Lehrer halt auch ein bisschen enttäuscht, dass der sich halt keine Mühe gegeben hat in der Schule, weil ich glaube, der ist ja auch nicht dumm, der ist halt einfach nur
überfordert
mit allem.
Ja.
Ja. Jetzt habe ich schon wieder, guck, jetzt habe ich den ganzen Faden verloren.
Ich glaube, dann kommt schon fast, als er dann beschließt, einfach schon nach Hause zu fahren, also nach New York, er kommt aus New York. Aus der Stadt, also seine Eltern wohnen in der Stadt.
Du hast noch ganz viel vergessen. Hat er sich nicht davor noch mit dem Zimmernachbarn geprügelt und so?
Ah jo, das kommt ja
das
auch
ist ja
noch.
Auch noch. Da erfährt man doch auch noch, dass sein kleiner Bruder an Leukämie gestorben ist.
Ja, klar, stimmt. Ja gut, das wollte ich einfach überspringen. Ist
deswegen,
gar nicht wichtig.
Also das ist so.
Ja, stimmt, die Geschichte
man
kommt
hat
ja
so voll viel. Der kommt nämlich von dem Date zurück und der hat ja auch noch ein Hat er den Aufsatz, ja, der hat einen Aufsatz für den geschrieben, das war ja auch
soll,
noch.
Genau, er soll ja den Aufsatz für ihn schreiben.
Und da erzählt er?
In den Aufsatz schreibt er nämlich die Geschichte mit seinem Bruder.
Mit seinem Bruder, genau.
Genau, mit dem Handschuh, also der, Bruder, dieser Mitbewohner, der das Rendezvous hat, fragt ihn, ob er für ihn den Aufsatz schreiben kann. Und es soll über irgendeine Sache sein, es soll eine Beschreibung sein. Und Holden schreibt dann über diesen Football-Handschuh, der ihm halt
Baseball.
Einfach... Baseballhandschuh, der ihm halt irgendwie direkt in den Kopf kommt, der seinem damaligen Bruder gehört hat. Und dann erfährt man in diesem, erfährt man in dem Aufsatz halt, dass der Bruder an Leukämie erkrankt ist und daran auch gestorben ist. Und dann erfährt man ja auch, glaube ich, in dem Moment schon, dass Holden diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Ausraster hatte, wo er alles kaputt gemacht hat.
Echt?
Mhm.
Aber daran erinnere ich mich gerade nicht mehr.
Ja, das erzählt er, glaube ich. Und dann ist nämlich auch, also erfährt man das so und Holden ist ja auch vollkommen, für ihn ist es total normal, ja, da auch drüber zu sprechen.
Ja.
Und ich finde, da das wirkt auch so voll, als wäre das kein, also er hat das mit so einer Normalität erzählt, als wäre das gar nicht so ein einschneidendes Erlebnis, aber dadurch, was er da schreibt, weiß man halt, dass es voll einschneidend war. Und dann ist ja der Mitbewohner auch voll sauer, weil der irgendwie darüber geschrieben hat und so.
Ich weiß nur, dass Holden dann so unglaublich irgendwie sich so von Eifersucht auch, hatte ich das Gefühl, auch schon bei der Badezimmerszene, dass er eifersüchtig ist, dass der das Rendezvous mit dieser Jane, hieß sie, glaube ich, hat. Und dann prügeln die sich und dann entschließt er doch, ich gehe jetzt nach New York, weil ich keine Lust mehr hier auf dieses.
Genau. Und er beschließt dann aber auch, erstmal noch nicht seinen Eltern Bescheid zu sagen, weil seine Eltern wissen ja noch gar nicht, dass er von der Schule geflogen ist. Und beschließt ich komme dann am, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch komme ich dann zu den Eltern, will ich dann da hingehen. Und er will ja dann erstmal jetzt sich noch ein paar schöne Stunden und Tage da in New York machen.
Ja.
Genau, und dann spielt das Ganze halt ab dem Zeitpunkt irgendwie in New York. Auf der Zugfahrt trifft er noch die Mutter
von einem Mitschüler und sagt so, oh, das ist ja toll, der tolle Mitschüler, jeder mag den und so
und
schreibt
und
sich
eigentlich denkt
mit
er sich,
vollen
boah,
Lügen
ist,
bei ihr
ja,
an.
Genau.
Ja.
Ja, und dann trifft er auch noch, das ist doch dann auch direkt, als er in New York ankommt, mit den Nonnen auch, ne?
War das da schon? Nee, der hat doch noch, da war das mit dem Taxifahrer danach.
Ach Gott, ja, da passieren so viele Dinge
und
irgendwie,
und die Stripperin und die Prostituierte. Das war so viel.
Ach, das habe ich komplett verdrängt. Ja, ja.
Ja, genau.
Mann, das ist gar nicht so
ich
lange
mir
her.
Immer nur, ja, ja.
Ja, ja.
Ich habe mir immer nur diese
Woche oder so ja gelesen erst.
Diese Schlüsselfiguren gemerkt, aber ich weiß nicht, wer wann kam.
Ja, stimmt.
Was ich auch in meinem Kopf habe, sind diese Enten, die ihm so wichtig sind im Central Park, wo er sich fragt, wo sind die im Winter, frieren die da ein und so.
Mhm. Und dann fragt er auch alle und alle sind immer so, was soll das?
Ja, was ist das für eine,
was ist das für eine Frage, was interessiert dich das
lässt
überhaupt?
Lässt er sich von dem Taxifahrer doch dahin fahren, so im betrunkenen Zustand?
Ja. Ja, er ist ja zwischendurch, also
da passiert
echt
so viel,
so,
ja.
Es überschlägt sich auch, er trifft sich doch auch noch mit der,
mit
einer anderen Freundin, mit der er mal was hatte, also rumgeknutscht hat, scheinbar, die mit ihm dann in ich komme gerade nicht drauf, in die Music, Radio City Music Hall geht.
Echt?
Mhm.
Das habe ich ja ganz verdrängt, aber der trifft die doch.
Er trifft die erst am nächsten Tag, glaube ich, so zur Mittagszeit. Also ich weiß nicht, ob die eine Nacht schon davor war. Also
die Prostituierte war vor der.
Ja.
Aber die, das...
Okay, dann ist das wahrscheinlich alles mit der Prostituierten, dieser Bar, wo er ist, dass er sich betrinkt. Und
alles
mit der
Samstag.
Das ist dann der eine Nacht, genau. Und am nächsten Tag trifft er, glaube ich, die Dingens.
Die
ehemalige Freundin oder Freundin von ihm.
Ja, aber der trifft die im oder nach dem Museum irgendwie so? Weiß ich schon gar nicht mehr. Der war doch im Museum, wo der noch so sich gewünscht hat, so dass, also in dem Museum ist ja das Leben so stillstehend und so. Also so habe ich das interpretiert, so von wegen, dass er das gerne hätte.
Mhm.
Und auch dieses, eigentlich ist er noch Kind, aber irgendwie wird er ja gerade erwachsen.
Aber das mit dem Museum war, glaube ich, ganz am Ende, weil er sich doch da mit seiner Schwester trifft.
Nee.
Treffen wollte.
Museum, nee, mit seiner Schwester geht er in den Zoo.
Aber die treffen sich am Museum.
Ah. Wow.
Vollkommen durcheinander. Ja, weil
boah, gar keinen. Aber im Museum, der war ja im Museum. Hattest du da auch diesen Weltschmerz, den er hat und so?
Ja.
Okay, aber das war doch vor seiner Schwester.
Ja, ja, das, aber die, ja, er, das ist doch da, wo er in der, er will sie ja eigentlich in der Schule holt er doch so einen, also gibt er ihr doch die Nachricht, lässt er die Nachricht ausstellen und dann soll sie doch dahin kommen, damit er sich von ihr verabschieden kann. Weil er will doch weggehen.
Ja, ja, genau, aber das ist doch viel später. Ist das nicht, dass er weggehen will, nachdem er schon einmal bei ihr war?
Ja.
Ah, das haben wir übersprungen? Okay, ich bin ganz durcheinander.
Ja, deswegen, das Museum kommt, glaube ich, am Ende. Okay. Ich glaube, du meinst diese Radio City Music Hall.
Kann auch sein.
Genau, das mit dem Museum, das kommt eigentlich eher am Ende.
Oh, wow. Sorry.
Aber es passiert auch echt Schlag auf Schlag alles, ne? Also wirklich diese Zeit, die er da in New York verbringt und erzählt, er trifft sich ja auch mit einem ehemaligen Freund noch in einer Bar und erzählt dann auch und der hat eigentlich gar keine Lust auf den und dann versucht er ihm aber so ernsthafte Fragen zu stellen, wie es so ist mit den Mädels zum Beispiel und will eigentlich ja auch was Ernsthaftes hinaus, weil ich glaube, er zweifelt ja auch irgendwie an sich,
ja.
Weil er, ich habe es so verstanden, dass er noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat.
Nee, gar nicht. Und ich glaube auch irgendwie so alles, was so mit verliebt sein und also es ist halt genau diese Pubertät, dieser Umbruch von Kind zu Erwachsen, wo du halt, ne?
Ja. Und da will er ja, glaube ich, echt einfach, er will ja viel erfahren und der Typ ist aber voll genervt und sagt so, hey, warum willst du die ganze Zeit wissen, wie es bei mir ist und so? Und es ist halt irgendwie so traurig, weil er will es ja einfach nur aus diesem reinen Interesse irgendwie raus, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und der andere Typ versteht das irgendwie dann total falsch, habe ich so empfunden. Ja, und das passiert halt alles in dieser einen Nacht oder in diesen zweien.
Ganz ehrlich, ja. Gar keinen.
Und dann gibt es halt die Nacht, wo er dann am Ende nach Hause geht, weil er dann
sich
ja
ins Elternhaus schleicht. Er geht ja nicht nach Hause, er schleicht sich.
Er schleicht sich ins Elternhaus.
Das fand ich eine ganz komische Szene. Das war das, worüber ich mit dir reden wollte, was ich nicht.
Okay.
Ich finde das irgendwie so ganz. Weiß ich nicht, irgendwie so. Ich fand das so ganz komisch, wie er sich dann da reinschleicht und zu seiner Schwester und.
Was hast du denn wieder gedacht? Das habe ich gar nicht gedacht.
Ja, aber wie er dann ja auch später dieses Roggengedicht, nicht Roggen, also dieses.
dieses Brotgedicht.
dieses, ne, wo er dann halt. Wie war das denn? If Buddy, Catch, Buddy, bla bla, wie er halt dann sagt, ja, dass er die Kinder retten will in diesem Roggenfeld, also dass er das so ganz anders, weißt du? Irgendwie hatte ich das Gefühl, der fühlt sich einfach, hoppala, ich weiß halt jetzt nicht, ob sexuell zu Kindern hingezogen, vielleicht ein bisschen.
Okay, so habe ich das gar nicht verstanden.
Echt? Ich weiß nicht, ich dachte halt vielleicht schon, weil es ging ja viel um sein sexuelles Leben auch, dass er dann halt, es muss ja auch nicht mit diesem, in Anführungsstrichen, pädophilen Gedanken sein, sondern halt, dass er, weil er gerade in diesem Umbruch ist, das noch nicht so ganz einordnen kann.
So habe ich, also hab ich das irgendwie. Diesen Gedanken, also ich habe es mir eben fast gedacht, also ich muss mit dir über was reden. Und ich dachte mir so, okay, ne? Aber so habe ich das gar nicht, weil ich habe auch zum Beispiel dieses Gedicht ganz anders interpretiert. Ich habe das so interpretiert, er steht am Abgrund und muss die Kinder, die alle in den Abgrund, vor diesem Abgrund retten. So von wegen diese Verantwortung, dieses
vielleicht
das Schlechte, das
vielleicht ist es halt auch diese Situation, die dann mit dem Englischlehrer danach ist, der ihn dann, dann flüchtet er ja zu seinem Englischlehrer und der beobachtete ihn ja scheinbar irgendwie beim Schlaf.
Und streichelt ihn
Also der Englischlehrer streichelt Holden. Und vielleicht habe ich das deswegen dann
dass du das
alles so ein bisschen zu viel. Ja. Und der Holden findet die Situation ja auch komisch. Und
ja, ist ja auch irgendwie ein bisschen sehr übergriffig.
Und ich,
weil ich habe es halt wirklich einfach nur so verstanden, dass eigentlich seine Schwester die einzige ist, zu der er sich verbunden fühlt noch.
Mhm.
Und deswegen ist es ihm so wichtig, sich wirklich von ihr zu verabschieden.
Ja, vielleicht fand ich auch dieses Bild von, der fängt die Kinder.
Ja, gut.
Ein bisschen.
Aber ich habe halt so, weißt du, Catch so von wegen.
Du warst Retter und ich war direkt so, oh, der fängt die ein und sammelt die so.
Ja, nee, weil ich habe halt echt gedacht, dieses Ganze, was ihn ja bedrückt, dieser ganze Weltschmerz, den er hat, dieses Schlimme, habe ich so interpretiert, dass die Kinder in den Abgrund fallen.
Ja, kann halt natürlich auch sein, wenn man halt nochmal rückblickend guckt, dass es ihm psychisch nicht gut geht, der seinen kleinen Bruder verloren hat und dann, es gab vielleicht niemanden, der ihm retten konnte vor diesem Abgrund, in den er quasi
und
gefallen
vielleicht,
ist.
Dass er sich die Schuld gibt, dass er seinen Bruder nicht retten konnte, der in den Abgrund gefallen ist. Ja. Und deswegen sieht er sich jetzt so verantwortlich, von wegen die Kinder
kann auch
müssen.
Ne? Interpretationsmöglichkeiten.
Ja. Genau, diese Nacht, also wie gesagt, das haben wir jetzt irgendwie auch gar nicht erzählt, er geht dann zu seiner Schwester, will sich da verabschieden Und dann kommen auch die Eltern und er versteckt sich. Und dann sagen die halt so, sie treffen sich nochmal auf jeden Fall. Und er sagt ja auch eigentlich die ganze Zeit zu seiner Schwester, er kommt wieder. Und dann beschließt er ja irgendwie.
Ja, dann geht er erst zu seinem Englischlehrer.
Ja.
Und da, nachdem der Englischlehrer den so gestreichelt hat, genau, beschließt er
dann, er will weggehen.
Genau.
Genau. Und dann am nächsten Tag lässt er halt der Schwester in der Schule eine Nachricht zukommen, dass sie sich halt treffen. Und die Schwester kommt dann aber erst, also es dauert total lange, bis sie dann kommt. Und dann hat sie so einen fetten Koffer dabei und will dann mit ihm gehen.
Ja.
Und dann gehen die zusammen halt nochmal in diesen.
In den Zoo.
In diesen Zoo. Und dann geht sie halt auch nochmal auf dieses, wie heißt es denn, Karussell?
Ach ja, boah, das habe ich verdrängt.
Genau, und dann spricht er mit ihr nochmal über dieses Gedicht und dann kommt halt diese Stelle mit dem, was wir gerade meinten. Die habe ich auch als Zitat, die kommt am Ende noch.
Okay.
Genau, ja. Und ganz am Ende, kommt ja so ein Abschluss, wo er dann sagt, so hätte ich diese Geschichte bloß nicht erzählt, weil, jetzt fragen alle irgendwie so, also so er erzählt
genau,
ja dann
so von wegen, wenn du es erzählst, dann wollen alle auch mehr.
Genau, mehr erfahren.
Mehr erfahren,
und dann
ja.
sagt er halt so, dass sein Bruder ihn gerade besucht. Also er hat auch noch einen großen Bruder, das haben wir ganz vergessen.
Ach ja, der Hollywood.
Ja, genau, der Hollywood-Typ. Und dann kommt halt, also dann erzählt er halt, dass sein Bruder ihn jetzt nach diesen ganzen Dingen fragt, die er erzählt hat.
Mhm.
Und da habe ich dann halt gedacht, also ich habe das so interpretiert, dass er vielleicht am Ende wirklich irgendwie in psychiatrischer Behandlung ist. Oder
ja, auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall.
Und dann halt sein Bruder über diese ganzen, also mit dem, über diese ganzen Dinge spricht. Und ja. dass diese ganzen Dinge ja dann einfach ein, ja keine Metapher, weil es ist ja keine Metapher, aber ein
ja, schon das Ganze das, darstellen, ja, ja.
Genau,
ich weiß,
die ganze Krankheit darstellen ja. irgendwie, ja. Und mich hat es total am Ende, und da dachte ich auch so, das hatte ich, glaube ich, erstmal nicht, mich hat es total am Ende an Perks of Being a Wallflower erinnert.
Danke!
Oder?
Oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit gedacht, auch bei diesem, der Schreibstil von Perks of Being a Wallflower
ist ja auch so.
Ist ja auch
so ähnlich.
Oh, ich dachte die ganze Zeit, warum
alles so
ähnelt? Ich dachte halt, ich habe dieses Gefühl, nur weil ich das ja schon mal gelesen habe oder angelesen, aber ja,
auch diese Szene am Ende. Ne, also ich will jetzt für die Leute, die Perks of Being a Wallflower noch nicht gelesen oder gesehen haben, ne, aber diese Szene am Ende, wo der dann, wo dann auch die Familie kommt und mit ihm
und
drüber
dann,
spricht,
genau.
das hat mich so daran erinnert.
Stimmt.
Und ich dachte mir die ganze Zeit, was habe ich für ein Buch gelesen damals? Also ich konnte mich überhaupt nicht mehr an diese Sachen erinnern, aber vielleicht habe ich dann auch gedacht, weil ich dazwischen ja auch hier Faserland und so gelesen habe und das so ähnlich ist vom Schreibstil. Vielleicht habe ich das auch irgendwie in meinem Kopf dann.
Ja, aber ja, Perks of Being a Wallflower.
Ja, ne? So vom.
Auf jeden Fall. Vielleicht Lieber Morgen heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Auf Deutsch. Ja, von allem.
Ne?
So auch.
Passt voll.
Ja, auch in dem. Ich liebe ja den Film. Das ist wirklich ein super
auch,
Film.
Der ist richtig gut gemacht.
Und da ist das ja auch so, dass es halt eher so rückblickend ist.
Ja.
Also.
Ja,
und der ist halt quasi schon, ich denke auch, dass der halt in, also hier der Holden jetzt, dass der in einer Klinik ist und das rückblickend jetzt so erzählt.
Ja.
Damit die dann halt auch das alles verstehen.
Ja.
Was dazu geführt hat.
Ja, also ich glaube, dieses Buch kannst du so, da kannst du, glaube ich, so viel reininterpretieren.
Ich glaube, da ist auch so viel, weiß nicht, ich habe auch irgendwas gelesen, dass da sehr viel gesellschaftskritische Sachen drin sind und so, aber.
Und es war ja damals auch, glaube ich, total, also allein aufgrund der Schimpfwörter, war das ja scheinbar wirklich
und
voll das Ding. Und wegen, ja, John Lennon da diese Story.
Ah, yo, das habe ich ja wieder vergessen, das habe ich ja ganz verdrängt.
Dass der Mörder von John Lennon ja irgendwas mit Catcher in the Rye und dann war doch ganz dieses, dass Catcher in the Rye die Leute dazu bringt, John Lennon umzubringen, so, wo ich mir immer dachte.
Also
als
generell, es gab doch, habe
so
ich das,
so Verschwörungstheorien.
Habe ich dir das erzählt oder wem habe ich das erzählt, dass es eine Criminal Minds Folge gibt?
Nee.
Mit Verschwörungstheoretikern.
Ja.
Und natürlich ein Mord und dann finden die halt heraus, dass es gibt halt Fänger im Roggen von Verschwörungstheoretikern kommentiert quasi so in und da gibt es halt diesen einen Typen, der in dieser Hütte wohnt und alle denken, das wäre ein Verschwörungstheoretiker. Dabei macht er halt nur Geld damit und verarscht die sozusagen und hat halt diese kommentierte Version von Fänger im Roggen. Vielleicht spielt das ja auch auf
das an, ja, ja.
Genau.
Ja, weil auch, also das Ich meine, okay, dieses auch, was natürlich auch, was man nicht vergessen darf, was für uns vielleicht einfach so total, was wir gar nicht mehr so wahrnehmen, aber allein dieses Ganze, dass es so viel um Sex geht,
ja.
um jugendlichen Sex, um das, also diese ersten Erfahrungen, das ist ja auch, er spricht da ja unverblümt drüber. Er ja. spricht ja auch über sein Verlangen und dass er Lust hat und so, spricht er ja ganz unverblümt. Und für ja. die Zeit, das war ja definitiv nicht normal sozusagen. Also nicht normal im Sinne von gesellschaftlich total normal, dass man so aufgeklärt über diese Dinge spricht.
Ja.
Und wahrscheinlich war dann auch diese Kritik mit diesem, dass er dann diese vielen Fragen hat, aber die ihm keiner beantwortet.
Ja. Wir könnten... Ich versuche gerade so ein bisschen herauszufinden, ob ich noch was zu der Lennengeschichte.
Ja, also irgendwie hat sich finde. Das in meinem Kopf so voll festgesetzt, aber ich weiß auch gar nicht, ob das nicht auch so eine
Verschwörung. Ja, natürlich, wahrscheinlich. Also warte hier. Ich habe einen Artikel von der Süddeutschen und der.
Ja. Soll ich nochmal das Lied spielen als Warteschleifenmusik?
Ja, ich versuche gerade. Ja, hier. Also der Chapman hat halt Lennon geschossen, wollte ich jetzt. Ne?
Ja.
Hat er sich an den Rinnstein, süße Wortwahl, Bordstein gesetzt und holte seinen zerlesenen Salinger aus der Manteltasche, signierte das Buch mit den Worten, dies ist meine Aussage, Holden Caulfield.
Ja gut, okay.
Und hat dann zitiert, jedenfalls stelle ich mir immer kleine Kinder vor, die in einem Roggenfeld ein Spiel machen, tausende von Kindern und keiner, in seiner Schlussaussage, ja. Am Ende seines Prozesses. Tausende von Kindern und keiner wäre in der Nähe, kein Erwachsener, meine ich, außer mir.
Gott.
Und ich würde am Rande einer verrückten Klippe stehen. Ich müsste alle festhalten, die über die Klippe hinaus wollen. Das wäre der Fänger im Roggen. Ich weiß schon, dass das verrückt ist, aber das ist das Einzige, was ich wirklich gerne wäre. Ich weiß natürlich, dass das verrückt ist. Das ist ja das.
Das ist das Zitat, was ich gar nicht nochmal lesen werde.
Vielleicht suchst du noch ein anderes Zitat an, wenn das hier schon.
Krass.
Ja.
Ich dachte halt, es wäre irgendwie so bewusst, dass er das so, dass das so sein Lieblingsbuch ist oder
vielleicht,
so, aber nicht.
Vielleicht habe ich das ja deswegen auch so negativ mit den Kindern und vielleicht kenne ich das. Ja, ja, genau.
Gott, oh Gott, oh Gott. Also, dass das so eng verbunden war, war mir nicht bewusst.
Ja.
Und natürlich, dass dann Leute irgendwie hinterfragen, aber ganz ehrlich.
Der Typ, also der hatte eine schwere narzisstische Störung.
Ja, ja.
Also,
und ich meine, ganz ehrlich. Also,
paranoide Schizophrenen, mein Gott.
Dann ja. Deswegen so ein Buch zu verbieten, macht ja auch einfach keinen, also.
Ja.
Ja gut, ich weiß, warum du halt schon wieder sowas mit kindlichen, ich sehe hier gerade, dann kniffe ich sie in den Po.
Ja.
Bloß so aus Jux. Ja gut, aber es sind ja, halt auch Geschwister
leid.
Irgendwie. Weiß ich nicht. Ja gut, dass das auch da so steht. Ja, weiß
ne?
ich nicht.
Deswegen.
Ja, keine Ahnung. Weiß ich irgendwie nicht. Ja, okay. Dann sollten wir das, werde ich auf jeden Fall.
Na, deswegen. Wie wir gerade beide, du blitterst noch, ich gucke noch. Das muss ich mir echt mal hier. Ich glaube, der Artikel ist auch gut. Heute vor 25 Jahren erschoss Mark Chapman die Rocklegende John Lennon. 2010 war das. 2010. Heute vor 25 Jahren. Der Artikel ist von 2010, wollte ich sagen.
Ach so.
Ja, ich kann nicht rechnen.
2010 ist ja auch Salinger gestorben.
Wow. 10 Jahre.
Oh mein Gott, Verschwörungstheorie. Der Typ wusste, in 25 Jahren stirbt Salinger. Und hat deswegen an dem Tag. Okay, nein,
ja.
Jetzt hören wir auf mit den Dingen.
Hast du ein anderes Zitat noch?
Nee, ich glaube, da muss ich eben gleich einmal kurz.
Noch kurz mal Pause, bevor du hier das Kinder.
Genau, das Kinder. Das ist natürlich vor dem Hintergrund jetzt irgendwie dann falsch, wenn ich das auch als Endzitat.
Ja,
dann
deswegen war das
Leute,
halt für mich so.
Auch
ja, klar. Okay, dann machen wir noch mal kurz Pause und suchen ein wundervolleres Zitat raus, ja, ne? Okay, wir suchen. Okay, wir haben was gefunden.
Wir haben das gefunden.
Und dann ist das ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.
Diese Geschichte hat mich ziemlich fertig gemacht. Am liebsten mag ich Bücher, die wenigstens ab und zu mal komisch sind. Ich lese eine Menge Klassiker wie Die Rückkehr von Thomas Hardy und so, die gefallen mir. Und ich lese eine Menge Kriegsbücher und Kriminalromane, aber die hauen mich nicht besonders vom Hocker. Was mich richtig umhaut, sind Bücher, bei denen man sich wünscht, wenn man es ganz ausgelesen hat, der Autor, der es geschrieben hat, wäre irrsinnig mit einem befreundet. Und man könnte ihn jederzeit, wenn man Lust hat, anrufen.